Dankeschön fürs Vorbereiten.
Tust du das aus deinem? Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich das Privileg habe, zu eröffnen und abzuschließen. Die Eröffnung war vor 2 Monaten. Die Idee war, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, den Römerbrief genauer unter die Lupe zu nehmen und in dem für die ersten 8 Kapitel. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten 8 Sonntagen oder 7 Sonntagen schon fleißig mit dabei gewesen seid. Es geht heute Abend um das 8. Kapitel. Ich werde die Verse 1 bis 17 behandeln. Das ist auf dem Blatt, das ausgeteilt ist, danach ausgedruckt. Grundsätzlich gliedert sich das 8. Kapitel des Römerbriefes in 3 Teile. Das neue Leben im Geist, die Verse 1 bis 17, dann die Hoffnung für die Schöpfung und die Hoffnung für die Gläubigen oder Glaubenden, die Verse 18 bis 30 und dann der 3. Teil, die Gewissheit des Heils, die Verse 31 bis 39. Wie man relativ leicht erkennen kann, bedeutet diese Gliederung, dass wir für das 8. Kapitel des Römerbriefes mindestens 3 Predigten brauchen. Und wenn ich diese 3 Predigten jetzt halten würde, würde das den zeitlichen Rahmen völlig sprengen und ihr würdet total erschöpft dann nach 8 nach Hause kommen. Das wollen wir jetzt nicht machen. Ich werde mit euch den ersten Teil besprechen, wahrscheinlich auch nicht alles, weil wir merken, da ist so viel. Ihr seid alle gerüstet. Ich lese euch den Abschnitt vor. Ihr merkt, es sind auch einige Bibelworte fett gedruckt. Das wäre die Idee, dass hier eine besondere Bedeutung ist. Und genaueres sage ich euch gleich. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz, das ist das mosaische Gesetz, unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Lieber Herr Jesus, danke für dein wunderbares Wort. Danke für diesen Schatz des Römerbriefes. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wenn wir jetzt diesem achten Kapitel ein klein wenig nachdenken. Sprich zu uns, dass wir danach unser Leben danach ausrichten. Amen. Ich habe das vor 2 Monaten schon vorgelesen, dass Martin Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief geschrieben hat, diese Epistel, also dieser Brief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit dem täglichen Brot der Seele. Denn sie nimmer kann zu viel und zu wohl gelesen und betrachtet werden, und je mehr sie gehandelt wird, desto köstlicher sie wird. Die diese Predigtreihe initiiert haben selbstverständlich damit versucht, uns ein klein wenig in diese Richtung anzustoßen. Martin Luther war überzeugt, dass es wichtig ist, jeden Tag einen Abschnitt aus dem Römerbrief zu lesen. Und manche von uns haben jeden Tag, auch vom Pfarrer Bernhard Hackl, einen Abschnitt aus dem Römerbrief zugeschickt bekommen, um ihn dann zu lesen. Und ich hoffe natürlich, dass das auch getan wurde. Und ich hoffe, dass ihr auch selber jeden Tag im Römerbrief gelesen habt. Ich frage jetzt nicht, wer da zufälligerweise einmal ausgelassen hat. Ich gehe einfach davon aus. Aber ich weiß natürlich, das ist eine ganz gute Herausforderung, dass wir das tun. Denn je mehr wir uns mit diesem wunderbaren Brief beschäftigen, desto tiefer kommen wir ins Evangelium hinein. Und selbstverständlich ist das auch eine wunderbare Herausforderung, wenn uns der Reformator sagt, dass er erwartet, dass jeder Christenmensch den Römerbrief Wort für Wort auswendig kann. Ich frage nicht, wer von uns das schon gelernt hat. Aber das ist eine gute Herausforderung. Ich habe euch ja auf dem Blatt einige Bibelverse fett gedruckt. Vielleicht lernt ihr die fettgedruckten. Das wäre ja auch schon eine Challenge, neudeutsche Herausforderung. Der begnadete Evangelist und Seelsorger Pfarrer Ernst Motterson hat in der Auslegung des 8. Kapitels zum Römerbrief geschrieben: Wenn das für den Römerbrief gilt, nämlich dass der so wichtig ist, so gilt es für das 8. Kapitel in besonderer Weise. Also super, dass ihr da seid. Das wichtigste Kapitel im Römerbrief ist das 8. Kapitel, denn er schreibt, das 8. Kapitel ist der Diamant im Ring. Hier sehen wir sehr klar, was für ein wunderbares und umfassendes Heil Jesus am Kreuz von Golgatha erworben hat. Wie kein anderes Kapitel der Bibel zeigt es uns die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, zu der wir berufen sind. Also wenn jetzt jemand sagt, den ganzen Römerbrief schaffe ich nicht, dann wenigstens das 8. Kapitel auswendig lernen. Das wär doch eine gute Herausforderung. Es kann sein, dass mich der Peter Wieser dann irgendwann wieder einlädt, dann frage ich euch, wie es euch gegangen ist. Ob ihr da schon weitergekommen seid. Das müssen wir uns aber vornehmen. Ihr könnt jetzt schon nicken und sagen, ja, der erzählt uns das, ich lerne das sicher nicht. Aber das wäre die Idee. Das wäre die Idee. Dann brauche ich gar nicht lang predigen. Das wäre die Idee. Das 8. Kapitel auswendig lernen. Du kannst deine Bibelübersetzung nehmen, die dir am liebsten ist. Im Englischen heißt es ja auswendig lernen, learning by heart. Und die Idee ist, dass wir es dann im Herzen haben. Und wenn wir das Wort Gottes im Herzen haben, dann werden wir auch davon bestimmt. Der erste Abschnitt hat die Überschrift Das neue Leben im Geist Gottes. Und ich möchte da einige Linien herausnehmen, einige Botschaften, werde ich sehen, wie weit ich mit euch komme, damit es nicht zu lang wird. Eine erste Botschaft: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das steht im Vers 1. Und der Vers 1 ist so etwas wie eine Überschrift. Und zugleich ist er auch eine Zusammenfassung der ersten 7 Kapitel. Das Wort so im griechischen Ara, leitet jetzt diesen wichtigen Abschnitt ein. Es gibt keine Verdammnis für den, der an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden ist, also in Christus Jesus ist. Das griechische Wort Verdammnis kann man auch mit Verurteilung übersetzen. In manchen Bibelübersetzungen ist das so. Aber das Wort Verdammnis ist noch kräftiger, aussagekräftiger. Es ist mir wichtig, dass ihr jetzt genau hinhört, du wirst für deine Vergangenheit mit deiner Sünde nicht verdammt. Du wirst für deine Gegenwart mit deiner Sünde nicht verdammt. Und du wirst für deine Zukunft mit deiner Sünde nicht verdammt. Schauen wir uns das genauer an. Dass ich in meiner Vergangenheit durch Jesus erlöst bin, das versteht ihr. Jeder kann das hoffentlich von sich sagen. Wer zu Jesus gekommen ist, hat in der Regel auch ein Sündenbekenntnis gesprochen, hat gesagt, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, nimm in mir Wohnung. Und er weiß dann, es ist alles gut. Die Vergangenheit ist gut. Da steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Leuchtet uns das ein? Da muss jetzt irgendeiner Ja sagen oder Amen oder Halleluja. Das habt ihr hoffentlich alle erlebt. Die Erfahrung ist, dass wir in der Gegenwart aber auch noch sündigen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, dass wir jeden Tag unsere Sünden Jesus bekennen sollen. Und es soll niemand sagen, dass er nicht sündigt. Denn wer sagt, er hat keine Sünde, schreibt der Johannes, der lügt ja. Aber er schreibt, Johannes, 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Das steht nicht machte, wie wenn das ein für alle Mal in der Vergangenheit passiert ist, sondern das steht in der Gegenwartsform. Das heißt, mach dich immer wieder, weil wir es immer wieder brauchen, weil wir immer noch sündigen. Erst wenn wir im Himmel sind, können wir nicht mehr sündigen. Aber solange wir hier auf der Erde sind, können wir noch sündigen. Und es ist gut, wenn wir mit unseren täglichen Sünden zu Jesus kommen. Und selbstverständlich gilt das auch für die Zukunft. Die Passionsgeschichte zeigt uns ja, dass es Jünger gegeben hat, die von sich so überzeugt waren, dass sie tapfer für Jesus einstehen würden. Der Petrus hat gesagt, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. Das war jetzt vor kurzem im Johannesevangelium im 13. Kapitel. Und Jesus hat ihm gesagt, Petrus, stopp. Ich sag dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Der Petrus war von sich überzeugt, tapfer und stark und glaubwürdig zu sein. Und am Ende des Tages ging er hinaus und weinte bitterlich. Ein Totalversager. Es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Manche haben ja folgendes Denken. Die sagen, okay, die Sünden der Vergangenheit sind vergeben. Ich werde nicht verdammt. Die Sünden der Gegenwart bekenne ich, dann werde ich nicht verdammt. Aber was ist jetzt, wenn ich jetzt sündige? Ja, dann muss ich schnell bekennen, sonst werde ich verdammt. Und was, wenn ich jetzt sündige und ich habe einen Herzinfarkt? Komme ich dann in die Hölle? Wenn das so wäre, würden wir ständig in Angst leben, dass wir möglicherweise eine Sünde nicht bekannt hätten. Und dann würden wir verdammt werden. Und der Apostel macht deutlich, das ist völlig falsches Denken. Wenn wir zu Christus gehören, wenn wir in Christus Jesus sind, dann ist unser ganzes Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abgedeckt. Selbstverständlich weiß der Apostel Paulus, dass es dann Leute gibt, die sagen, na ja, dann kann ich ja leben, alle sündigen, dann sündige ich auch weiter. Das wird der Apostel am Ende des Römerbriefes im zweiten oder dritten Teil sagen, so nicht. Selbstverständlich, das schreibt er ja schon im siebten Kapitel, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Selbstverständlich weiß er darum, dass es uns zu Herzen geht und dass wir in einem Dilemma sind. Und das ist auch gut so. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir möglicherweise eine Sünde übersehen hätten und darum stehen wir dann in der Verdammnis. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Wer das wirklich sich zu Herzen nimmt, der kann aufatmen. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Andere können reden, was sie wollen. Aber ich gehöre zu Jesus und er hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen und getilgt. So gibt es keine Verdammnis für die, die zu Jesus Christus gehören. Leuchtet uns das ein? Es gibt Gemeinden, die würden jetzt schreien, Halleluja oder Amen oder wunderbar. Ihr seid jetzt noch so aus irgendeiner anderen Kultur, die ganz still und leise ist. Aber das ist mir wichtig. Ich könnte jetzt da aufhören. Wenn ihr wollt, lege ich noch einen zweiten Punkt dazu. Was meinst du, Meinhard? Machen wir noch einen zweiten Punkt. Die zweite Botschaft, es gibt eine herrliche Freiheit für die, die in Christus Jesus sind, der Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist mir jetzt wichtig, dass wir verstehen, was ist das Gesetz des Geistes und was ist das Gesetz der Sünde? Für mich war interessant, im Griechischen steht das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Und dem steht gegenüber das Gesetz der Sünde und des Todes. Gesetz hat verschiedene Bedeutungen und hier jetzt in diesem Vers 2 geht es eigentlich mit Gesetz um so etwas wie eine Ordnung, ein Herrschaftsbereich. Im Vers 3 wird es dann um das mosaische Gesetz, um das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, gehen. Das heißt, als Christen leben wir unter der Ordnung, unter dem Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes und des ewigen Lebens, das durch Jesus Christus geschenkt ist. Wir werden nicht mehr niedergehalten und versklavt, wie das unter der Ordnung, unter dem Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes ist. Ein Herrschaftswechsel ist durch die Verbindung mit Jesus Christus geschehen. Ich habe euch auf diesem Blatt, auf der Rückseite, so eine besondere Darstellung, eine Grafik gegeben. Und die zeigt das eigentlich sehr schön. Auf der einen Seite links haben wir den Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes, mit der Ich-Bezogenheit, mit dem Fleisch, dem sündhaften Fleisch, mit dem Satan, der Sünde und dem Tod. Und auf der rechten Seite den Herrschaftsbereich mit Er, mit dem Gott, dem lebendigen Gott, mit dem Geist, mit Christus, die Gnade und das Leben. Hier ist der Herrschaftsbereich der Sünde, hier der Herrschaftsbereich des Geistes und in der Mitte steht das Kreuz. Es gibt aber, und ihr werdet das vielleicht an euch schon beobachtet haben, beziehungsweise könnt das auch bei anderen beobachten, es gibt jetzt welche, die meinen, das funktioniert so, hier ist der Herrschaftsbereich der Sünde und hier ist der Herrschaftsbereich des Geistes und ich, Mensch, stehe in der Mitte und kann mich jetzt entscheiden, will ich auf die Seite der Sünde oder will ich auf die Seite des Geistes. Das ist ein großer Irrtum. Der große Irrtum liegt darin, von Natur aus bin ich auf der Seite der Sünde. Nach 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir waren nicht die Ersten, die gesündigt haben. Das war Adam, der wollte sein wie Gott. Und hat sich damit von Gott verabschiedet. Wir können den Sündenfall auch nicht aufheben. Wir können uns bei dem Adam beschweren, aber das hilft uns nichts. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt unter dem Herrschaftsbereich der Sünde auf die Welt. Damit er unter den Herrschaftsbereich des Geistes kommt, braucht er die Einladung von dem gekreuzigten Christus. Darum steht da das Kreuz in der Mitte. Wir brauchen die Einladung zum Herrschaftswechsel. Und wer diese Einladung hört und annimmt, der kommt von der Seite der Sünde auf die Seite des Geistes und des Lebens. Und der Apostel macht jetzt deutlich, wir, die wir jetzt in Christus Jesus sind, haben diesen Herrschaftswechsel erfahren. Wir sind jetzt auf der Seite des Geistes und des Lebens und dürfen uns darüber freuen. Selbstverständlich haben wir aus dem früheren Leben noch manche Angewohnheiten, die wir langsam überwinden müssen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn wir etwas gewohnt sind, dann aufzuhören und das Neue anzufangen. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ihr wisst, dass ich viele Jahre in diesem Haus gewohnt habe. Ich kannte jeden Winkel hier in diesem Haus. Und dann bin ich 2018 nach Aich gesiedelt. Und jetzt habe ich den alten Lebensbereich verlassen und habe dort einen neuen Lebensbereich bekommen. Und hin und wieder, wenn ich in dieses Haus hereingehe, ertappe ich mich, dass ich denke, ich bin für irgendetwas in diesem Haus zuständig und ich bin für nichts mehr in diesem Haus zuständig. Ob ein Fenster offen steht, ob ein Wasserhahn läuft, ob irgendwo was herumliegt, es geht mich nichts mehr an. Das ist nicht mein Lebensbereich. Mein Lebensbereich ist in Aich. Weil ich es aber gewohnt war, holt es mich manchmal ein. Dann sagt meine Frau, du bist in Aich zu Hause. Du bist nicht hier zu Hause. Und genau das sagt der Apostel Paulus. Du bist nicht mehr unter dem Lebensbereich der Sünde und des Todes. Du bist jetzt mit dem Heiligen Geist unterwegs. Du bist jetzt mit dem ewigen Leben unterwegs, das dir Jesus Christus schenkt. Du bist ja in Christus. Leb jetzt das in Christus. Und ich darf dich schon fragen, ist dir das klar, dass du jetzt unter diesem Herrschaftsbereich des Geistes, des Lebens von Christus bist? Dann lass dich nicht durch alte Gewohnheiten wieder einfangen oder gefangen nehmen. Eine dritte Botschaft. Es braucht alle Konzentration auf Jesus Christus. Das steht im Vers 3 und Vers 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde. Da wir nun nicht mehr nach dem Fleisch wandeln oder leben, sondern nach dem Geist. Dem Apostel ist es sehr wichtig, dass wir das verstehen. Die Erlösung von den Sünden, die schaffen wir Menschen nicht. Den Herrschaftswechsel vom Tod zum Leben schaffen wir aus eigener Kraft nicht. Die Rettung aus der Verdammnis schaffen wir nicht. Wie ist jetzt die Erlösung möglich? Wie ist der Herrschaftswechsel möglich? Wie ist die Rettung möglich? Ganz einfach, die Antwort ist, das tat Gott. Ganz schlicht sagt der Apostel, das tat Gott. Glasklar. Er sandte seinen Sohn. Ich habe mir gedacht, ob der Apostel Paulus schon das Johannesevangelium gelesen hat. Wahrscheinlich nicht, weil das war wahrscheinlich noch nicht fertig. Johannes 3, Vers 16, ihr kennt den Vers. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da steht genau dasselbe. Gott sendet seinen Sohn. Und damit ist Erlösung, damit ist der Herrschaftswechsel, damit ist die Rettung möglich. Gott hat gehandelt, Gott ist aktiv geworden. Wir bekommen das ja zu Karfreitag bezeugt, wenn uns dann am Karfreitag die Botschaft von der Kreuzigung Jesu hoffentlich vor Augen gestellt wird, dass da am Kreuz der Tausch passiert, der selige Tausch. Der Gerechte, Jesus, leidet für den ungerechten Menschen. Eigentlich müsste der Mensch dort hängen. Der Sündlose leidet für die Sünder. Jesus, der Sohn Gottes, wird sogar ausgetauscht. Eigentlich sagt Pontius Pilatus, Jesus ist unschuldig und will den schuldigen Barabbas ans Kreuz geben. Aber das Volk schreit Barabbas. Ihr wisst, das Wort Barabbas heißt Sohn des Vaters. Da steht Jesus, der Sohn des Vaters, und da steht Jesus, der Sohn des himmlischen Vaters. Und die werden ausgetauscht. Und dann hängt der Gerechte und Unschuldige am Kreuz. Und der Verbrecher geht frei. Und das tut Gott. Und das ist wunderschön, wenn wir das durchschauen. Und das gibt uns auch eine gewisse Herausforderung. Warum braucht es die Konzentration auf Jesus? Ich bin im September 2025 mit meiner Frau in der Bergstation der Dachsteinseilbahn gewesen. Kann ich annehmen, dass jeder von euch schon einmal da oben war? Die Ramsau auf jeden Fall und auch manche aus dem Tal sind da schon oben gewesen. Es geht ja ziemlich hoch hinauf. Man braucht zum Glück nicht gehen, man kann ja fahren. Das ist also schon ganz praktisch. Und als wir da oben waren und dann auf den Gletscher geschaut haben, waren wir wirklich einigermaßen erschüttert. Wir waren jetzt vor kurzem auch wieder oben, da war alles super, es war alles überschneit. Aber da im September konnte man sehen, ein paar Jahre noch und dann ist der Gletscher weg. Das sagen uns die Fachleute. Ein paar Jahre noch und dann ist der Gletscher weg. Können wir ohne Gletscher leben? Geht noch, geht noch. Manche sagen, es ist eine Katastrophe, aber wir würden sagen, naja, irgendwie wird schon gehen. Als Pfarrer entdecke ich, dass es viele Leute in unserer Region gibt, die keine Verbindung zu Jesus Christus haben. Das heißt, die glauben nicht an Jesus. Denen geht es noch gut oder sagen wir auch halbwegs gut. Aber einen Herrschaftswechsel haben die noch nicht erlebt. Die leben immer noch unter der Herrschaft der Sünde und des Todes. Und wenn nichts passiert, dann landen sie in der Verdammnis, logisch. Weil ja nur die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis haben. Die anderen haben sie ja. Und wenn man das beobachtet, kann man natürlich sagen, das ist aber noch dramatischer. Der Gletscher mag ja verschwinden, aber was ist mit diesen Menschen? Im Unterschied zum Gletscher, wo es praktisch keine Möglichkeit gibt, das aufzuhalten, gibt es aber bei den Menschen, die unter der Sünde und des Todes leben, eine Möglichkeit, das aufzuhalten. Indem wir, die wir davon wissen, ihnen die Botschaft bringen von Jesus Christus, durch den ein Herrschaftswechsel möglich ist. Und da sind wir jetzt gefordert, ob wir uns einsetzen. Die Frage ist, bist du dabei? Es gibt ja wirklich, man kann ja nur staunen, erstaunlich viele Menschen, die sich für irgendwelche Anliegen in der Natur einsetzen, ganz gewaltig. Wir als Christen, wir als die, die in Jesus Christus sind, wir müssen sagen, jetzt müssen wir aber alle Kraft darauf aufwenden, dass Menschen aus dem Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes den Herrschaftswechsel erfahren und dann in Christus sind und dann auf der Seite des Heiligen Geistes und des Lebens. Das kann dann ganz einfach bedeuten, dass du beginnst, von Jesus zu erzählen. Ob das jetzt beim Skilift ist und neben dir sitzt einer zufällig, der kann jetzt eh nicht aussteigen, die nächsten 3 Minuten, und dann, wenn er nicht gerade nur Tschechisch spricht, dann kannst du ja anfangen. Der kann dich vielleicht später dann umfahren, das weiß ich nicht, aber wie auch immer. Du kannst auch Menschen zu dir einladen, in dein Wohnzimmer, in deine Küche. Und mit ihnen etwas essen, bewirte sie und dann lese mit ihnen die Bibel. Wir haben in Österreich noch eine relativ hohe Verbreitung von Bibeln. Ihr wisst, der größte Bibelverbreiter in Österreich ist der Staat. Die Schüler bekommen ja in der Schulbuchaktion in der Regel eine Bibel oder ein Neues Testament. Da haben wir einen gewissen Vorteil. Also in den meisten Häusern gibt es eine Bibel. Man kann natürlich auch eine Bibel mitbringen, eine gut lesbare, selbstverständlich. Und dann kann man mit Leuten Bibel lesen. Und viele werden das eigentlich dankbar annehmen, weil sie alleine ja nicht zurechtkommen. Und viele noch irgendwo gehört haben, dass die Bibel ein wichtiges Buch ist. Nur wenn man sich nicht auskennt, dann legt man es halt zur Seite. Du kannst natürlich auch Leute hierher mitbringen, dass sie einen Gottesdienst miterleben und durch den Geist Gottes berührt werden, ob in der Predigt, ob in der Moderation, ob im Mitsingen oder Hören der Musik. Da hat Gott schon seine Wege. Aber das wäre schon super. Du kannst natürlich auch jemanden mit auf eine Gemeindefreizeit nehmen. Im Mai gibt es eine Gemeindefreizeit. Es ist natürlich super, wenn lauter Gläubige mitfahren. Aber es wäre super, wenn andere auch mitfahren. Die sind dann auf einmal in einer hoffentlich herzlichen, wunderschönen Gemeinschaft. Vielleicht erleben sie da zum ersten Mal eine Gemeinschaft, die sie so nirgendwo in dieser Welt erleben. Du kannst dir auch gute Literatur besorgen. Ob das jetzt Bücher vom Ulrich Barzane, vom Hans-Peter Reuer oder was auch immer, wer auch immer ist, du kannst auch so etwas verteilen. Mir ist es wichtig, dass du das durchschaust. Es braucht jetzt in dieser Zeit alle Konzentration auf Jesus, damit Menschen den Herrschaftswechsel erleben und von der Ordnung der Sünde und des Todes auf die Seite des Geistes und des Lebens kommen. Und der passiert nur dadurch, dass sie zu Jesus kommen und dann in Jesus Christus sind und Jesus dann in ihnen Wohnung nimmt. Bist du da dabei? Da sind manche Köpfe ganz fest. Da wackelt keiner. Der Punkt ist der, da sind wir gefordert. Da sind wir gefordert. Man kann natürlich sagen, Gott sei Dank haben wir einen Missionar, der Christian setzt sich ein, boah, super. Der alte Pfarrer ist auch noch dabei. Wunderbar, in Wahrheit ist das unser aller Geschäft. Ich werde jetzt hier aufhören, weil wir haben jetzt schon genug Challenge bekommen. Mir ist wichtig, dass ihr das 8. Kapitel zu Hause in dieser Woche fertig lest, darüber nachdenkt, aber dass ihr euch das wirklich aufs Herz legen lasst. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da gehören wir hoffentlich alle dazu. Und da soll uns dann niemand mehr einreden, dass wir mit einem Bein irgendwo in der Hölle stehen. Nein, wir gehören zu Jesus. Preis den Herrn. Und das dürfen wir dann auch nehmen. Und dann ist es wichtig, dass wir es durchschauen. Es hat einen Herrschaftswechsel gegeben und wir sind jetzt auf der Seite des Geistes und des Lebens, dass auch Jesus kommt. Und wir wollen auf dieser Seite leben und uns nicht einfangen lassen von früheren Gewohnheiten. Die werden uns natürlich ein Leben lang immer wieder einmal einen Streich spielen, aber wir wollen uns nicht einfangen lassen. Wir wollen uns wirklich ganz auf Jesus Christus ausrichten, Tag für Tag, und wollen mithelfen, dass andere das auch verstehen, dass ein Herrschaftswechsel notwendig und möglich ist. Lasst uns beten noch. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort. das uns in wunderbarer Weise herausfordert. Danke, dass uns diese tolle Zusage gegeben ist, dass es keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr für uns gibt, die wir in Jesus Christus sind, die wir zu dir gehören. Danke, Herr Jesus, dass du alle Schuld bezahlt hast, auch die Schuld, die wir noch anstellen. Danke. Und danke, dass wir durch dich wirklich aus dem Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes frei geworden sind und jetzt zu einem Leben in Freiheit durch den Heiligen Geist und durch das Leben, das du bist, haben dürfen. Und wir bitten dich, lieber Herr Jesus, dass wir jeden Tag auch mutig sind, anderen von dir zu erzählen, dass wir auch wirklich gastfreundlich sind, Menschen einladen oder Menschen besuchen, mit ihnen Bibel lesen, dass wir erfinderisch sind, dass Menschen unter dein Wort kommen, zum Gottesdienst kommen, auf Freizeiten mitkommen und dass sie damit auch hören, dass der Herrschaftswechsel notwendig und möglich ist. Und segne du uns und begleite uns. Amen.